Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 mit der Plattform heute und bei mir heute der Daniel. Ganz spontan heute noch Zeit gehabt zu kommen. Daniel, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Studio.
Vielen Dank.
Du bist heute hier und welches Thema bringst du denn mit?
Ja, ich bin heute hier als Vertreter von der City Church in Ulm. Und wir sind eine jüngere Kirche, nicht ganz jung und neu, aber doch immer noch relativ jung hier in Ulm. Und ja, versuchen hier sozusagen gute Arbeit in der Stadt zu machen und versuchen der Stadt auch Gutes zu tun. Genau, deswegen bin ich hier mit dabei und freue mich ja heute auch hier, hier im Radio bei euch mit sein zu dürfen. Und genau, bin hier in der Gemeinde, bin ich als Pastor angestellt. Wir sind drei Pastoren, habe noch zwei Kolleginnen, einmal meine Frau und dann noch die Miki Grüner. Genau, wir sind ein Dreierteam, die das Ganze hier pastoral leiten.
Für alle, die jetzt noch nicht wissen, was City Church eigentlich so ist, was kann ich mir so grob drunter vorstellen? Was macht ihr sonst?
Also an sich sind wir eine Gemeinde, eine ganz normale Kirche, aber nicht im normalen kirchlichen Gewand. Wir haben kein Gottesdienstgebäude, keinen Kirchturm oder sowas, sondern feiern an unterschiedlichen Stellen in Ulm Gottesdienste. Einmal feiern wir in Ulm mitten in der Stadt im Büchsenstadel Gottesdienste, quasi ein Stock unter uns oder zwei Stock unter uns. Genau. Und dann sind wir auch jetzt kommenden Sonntag zum Beispiel in den Ulmer Stuben, feiern da einen Gottesdienst. Das wechselt immer hin und her. Wir machen eine Woche, machen wir sonntags einen normalen Gottesdienst. Normal heißt bei uns nicht normal, dass der Pfarrer im Talar dasteht, sondern ich predige dann in Jeans und T-Shirt oder irgendwie sowas. Also ist alles relativ entspannt, weil wir glauben, sozusagen das Kirche und Glaube an sich, das muss irgendwie zum normalen Leben passen. Und wir wollen uns nicht sonntags ganz anders geben, als wir montags oder mittwochs oder sowas sind. Genau, dann gibt es auch keine Orgelmusik oder ähnliches, sondern da spielt immer irgendeine Band, die einfach Musik macht, die zeitgemäß ist und die mir auch sonst gefallen würde oder die ich auch sonst höre, so in dem Stil. Genau, das ist so die eine Seite, dass wir Gottesdienste feiern. Das machen wir eine Woche. Die nächste Woche haben wir dann Brunchs. Da bringen alle irgendwas zum Frühstücken mit sonntags vormittags. Wir frühstücken zusammen und da gibt es vielleicht irgendwie einen kleinen Impuls, wo man kurze Gedanken, um drüber nachzudenken. Genau, das sind so die sonntäglichen Aktivitäten. Und dann glauben wir als Gemeinde, dass wir sagen, hey, Glaube an sich, das kann nicht nur in irgendeiner Veranstaltung sich zeigen, sondern Glaube, das muss irgendwie in meinen Alltag mit rein. Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht, so seinen persönlichen Glauben auch irgendwie so im Alltag zu leben. Deswegen haben wir Mini-Churches, nennen wir das. Also es gibt die große City-Church und dann gibt es Mini-Churches. Das sind kleine Gruppen von Leuten, die sich unter der Woche einmal treffen und über Gott und die Welt reden und nachdenken. Genau, das ist so eine Sache. Die treffen sich, unterhalten sich, teilen schlussendlich einfach so ein bisschen Leben. Leben gemeinsam mehr oder weniger. Genau. So, das sind so die Sachen. Und dann sind wir da, dass wir sagen, hey, uns gibt es nicht nur, damit wir irgendwie schöne, fromme Veranstaltungen machen, sondern wir wollen Ulm gut tun. Es muss einen Unterschied ausmachen, dass es uns gibt. Wenn wir morgen nicht mehr da wären, müssten die Ulmer das merken. So, das ist so unser Anspruch zumindest.
Das heißt, ihr seid so ein bisschen die moderne Kirche, die mehr auf Kommunikation, mehr auf Gemeinschaft inzwischen eingeht. Nicht mehr nur so quasi frontal der Gottesdienst, sondern es geht mehr um die Personen selbst, die dann erscheinen, die miteinander reden, die diskutieren können und allesamt quasi so eine Modernisierung der Kirche.
Ja, könnte man so sagen, dass wir, es soll irgendwie, die ganze Geschichte soll nicht frontal von vorne, dass ich meinen 40-minütigen Monolog halte, sondern wenn ich predige, ist normalerweise die Predigt oft durchbrochen, dass Leute Fragen stellen können oder mit ihrem Nachbarn ins Gespräch kommen oder mir Rückfragen stellen können, ich ins Kreuzverhör genommen werde. Das muss sozusagen, dürfen meine Predigt gerne kritisieren. Ich stelle das quasi erstmal als Diskussionsgrundlage in den Raum und behaupte nicht, das ist der Weisheit letzter Schluss. Es geht um ein Miteinander. Wir wollen da keine Hierarchie. Ich als Pastor bin nicht, wer bin ich, dass ich den Leuten irgendwie in ihr Leben reinrede. Aber ich möchte so Anregungen geben, über Dinge nachzudenken. Und ja, das ist spannend, das macht Spaß, da auf dem Weg zu sein.
Was war denn für euch so ein Grund, dass ihr gesagt habt, das möchten wir machen? Weil wenn man jetzt auf andere christliche Gemeinden oder Kirchen schaut, die Anzahl der Mitglieder oder der Personen, die dann tatsächlich zu den Gottesdiensten erscheint, die sinkt ja.
Das stimmt. Ich glaube allerdings, dass das ein Thema ist, wo man sagt, Kirche... Ich glaube, ich muss andersrum anfangen. Ich glaube, dass viele Menschen ein Empfinden haben für Gott und ein religiöses Empfinden, das auch eine gewisse Sehnsucht nach Spiritualität. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft durchaus echt ein Thema, dass Leute sagen, hey, ich hab da eine Ader und sehne mich da irgendwie auch schlussendlich nach. Aber die klassischen Formen passen nicht mehr zu mir. Und da haben sich einfach vor... Ich glaube, 6 Jahren ist das jetzt her, haben sich 3 Ehepaare zusammengetan, haben gesagt, das, was wir bis jetzt so in Ulm, was es so gibt, irgendwie passt das alles nicht zu uns und passt aus unserer Sicht nicht so richtig so in unseren Freundeskreis, in die Kreise, in denen wir uns bewegen. Und dann haben die sich zusammengetan im Wohnzimmer, haben angefangen für sich privat Gottesdienste zu feiern, so mit 6 Leuten. Genau. Und dann ist das, interessanterweise ist das gewachsen. Die Nachbarn sind dazugekommen, haben gesagt, hey, das ist spannend. Ach, wenn so eine Kirche sein kann, dann könnte ich da vielleicht auch mal hingehen. Und dann waren das irgendwann 20, 25 Leute. Und dann ist der erste Pastor hier mit dazugekommen. Das war quasi unser Vorgänger, Eddie Luft. Und dann hat es angefangen, dass wir Gottesdienste im Roxy gefeiert haben. Und dann im Kino und in der Büchse und genau, und dann ist es einfach Stück für Stück gewachsen, weil immer mehr Leute sagen, ja, ich möchte irgendwie meine Religiosität, meine Frömmigkeit leben, aber ich brauche eine Form, die zu mir passt. Das war so unser Anspruch.
Das heißt, es ist zunehmend gewachsen, immer größer, ihr habt immer mehr Aktionen dann auch raus in die Öffentlichkeit mit den Bürgern zusammen veranstaltet. Was war da für dich persönlich bisher so das Highlight, wenn du dich zurückerinnerst?
Also ich muss gestehen, ich bin ja noch relativ neu dabei. Ich weiß vieles auch nur vom Hörensagen. Ein paar Geschichten habe ich mitgekriegt. Also was ich super finde, ist sozusagen, dass wir zum Beispiel mit dem Wilden Mann, mit dem Restaurant hier, eine ganz enge Partnerschaft haben, wo wir sagen, okay, jetzt bei der EM haben wir das Public Viewing mitveranstaltet. Und Leute von unserer Gemeinde haben Bestuhlung gemacht, aufgestuhlt, abgestuhlt, haben, wenn es mal wieder geregnet hat beim Deutschlandspiel, Regencapes verteilt und solche Geschichten. Oder wir sind, wenn der Betreiber, das ist ja der gleiche Betreiber, der auch den Winterzauber macht, dann sind wir mit im Winterzauber mit dabei und feiern da, wo gefeiert wird, feiern wir eben auch Gottesdienste. Dann an den 4 Adventssonntagen sind wir immer im Winterzauber, da auf dem Ikea-Parkplatz ist das ja, da sind wir mit dabei. Das sind so Geschichten. Oder bei diesem, jetzt oute ich mich als neuer Ulmer, also nicht Neu-Ulmer, sondern neuer Ulmer. Dieses Nahbade, oder?
Das
heißt so, gell?
Am Schwermontag.
Genau, quasi in ein paar Tagen. Da haben wir auch mal mit ein großes City-Church-Boot gebaut und haben da einfach mitgemacht. Also ich glaube, man kann uns an vielen Stellen hier in der Stadt antreffen. Ich sage immer, wo gefeiert wird, sind auch unsere Leute nicht weit. Und genau, weil und das ist nicht, weil wir sagen, oh, wir müssen überall dabei sein, sondern da sind wir sowieso. Und für uns ist wichtig, dass unser Glaube und unser normales Leben, dass das nicht auseinanderklafft, sondern dass man sagt, hey, ja, mein Glaube gehört zu mir dazu und den lebe ich beim Public Viewing genauso wie am Sonntag im Gottesdienst.
Also ihr wollt einfach den Glauben an sich zunehmend weiter in den Alltag mit einweben, einfach zu sagen, hey, das gehört permanent dazu, weil gerade wenn man an so Situationen denkt, wie jetzt auch gerade beim Winterzauber, das ist jetzt, also ich würde euch da jetzt nicht irgendwie vermuten, dass da irgendwie die Kirche Regencapes verteilt, also.
Ja, aber genau, also wie gesagt, das ist unser Anliegen, dass wir sagen, wir sind da, wir haben mit dem Micha, so heißt der Betreiber, haben wir eine Freundschaft und der hat gesagt, hey, wollt ihr da mit dabei sein? Wir haben gesagt, ja, da sind wir am Start. Genau.
Das heißt, an wen richtet ihr euch eigentlich? Richtet ihr euch gezielt an eine Gruppe von Menschen oder sagt ihr grundsätzlich zu jedem Menschen, hey, du gehörst auch zu uns dazu, du bist herzlich willkommen?
Also grundsätzlich gilt, bei uns ist total, also wirklich jeder willkommen. Und wir haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute im Gottesdienst. Es ist eine große Bandbreite von, ich sag mal, Hintergründen. Also sei es, wie finanzstark die Leute sind, es gibt Ärzte, es gibt Studenten. Es ist eine große Bandbreite an, was wir an Bildung da haben. Sozialen Schichten, auch zunehmend Nationalitäten, das ist auch schön, auch einige der Flüchtlinge, die bei uns in den Gottesdienst kommen und versuchen irgendwie ein bisschen was zu verstehen und zumindest bei ein paar Liedern können sie mitsingen oder so. Genau, also wir sind für echt allen, für alle willkommen oder für alle offen, haben aber schon sozusagen so einen gewissen Zuschnitt allein durch die Art, wie wir Musik machen und sowas. Das ist also tendenziell so, dass ich sagen würde, die Zielgruppe ist so zwischen 20 und 40. Leute, die jetzt irgendwie auf Posaunenchor und Bach-Kantaten stehen, werden bei uns halt wahrscheinlich seltener glücklich werden. So, aber Leute, die sagen, hey, ich mag gute Musik und ich mag das auch, wenn es ein bisschen lockerer und entspannter zugeht, die fühlen sich bei uns ziemlich schnell wohl.
Das heißt, ihr richtet euch eigentlich mehr so an die junge Generation, an jüngere, junge Erwachsene, die auch bereit sind, gewissermaßen Kirche mal auf eine andere Art und Weise, wie sie vor 100 Jahren beispielsweise praktiziert wird, zu erleben. Habt ihr dann auch, gerade wenn man dann in diesem Fall daran denkt, habt ihr auch ältere Personen, so, ich sag mal so um die 80 rum, wo man sagt, ach, das ist so der, das sind die klassischen Kirchengänger, so Holzbank, Orgelmusik. Gibt es auch welche, die sagen, ach, ich lasse mich auch auf sowas ein oder sagen die, nee, das ist mir zu modern?
Also bis jetzt haben wir, glaube ich, keine 80-Jährigen. Die Alterskategorie fehlt noch, aber so 50, 55, 60, da gibt es durchaus ein paar Leute, die einfach sagen, hey, ich habe früher Beatles gehört oder finde Beatles gut und warum soll ich dann jetzt sonntags Orgelmusik hören, zum Beispiel. Nicht, dass jetzt bei uns permanent die Beatles gespielt würden, aber so vom Stil her. Genau, tendenziell sind es schon eher, würde ich mal sagen, Leute zwischen 20 und 40, 45. Das ist, glaube ich, so der Schwerpunkt der Leute, die bei uns sind. Was ich manchmal schade finde, weil ich denke, hey, auch ein paar Ältere wäre eigentlich ganz cool, weil die haben so viel erlebt, haben so viel Weisheit, die haben schon so viele Fehler gemacht, die muss ich eigentlich gar nicht mehr alle selber machen und könnte von ihnen lernen. Von daher versuchen wir auch immer sozusagen gewisse Partnerschaften zu fördern zwischen Jüngeren und Älteren, aber wenn sie noch nicht alle da sind, dann guckt mal, dass man so in dem Rahmen macht, wie man Menschen auch da hat.
Dann reden wir gleich nochmal weiter darüber, welche tollen Aktionen natürlich auch für die Zukunft bei euch anstehen, wo sich Jung und Alt quasi treffen kann. Jetzt hören wir erstmal kurz Musik und dann sind wir zurück mit der Plattform auf der 102,6. Free FM. Die Plattform auf der 102,6 mit Daniel und der City Church Ulm heute. Daniel, gerade eben haben wir schon mal über die City Church natürlich auch und über eure Gottesdienste oder eure Aktivitäten bislang in Ulm gesprochen. Du bist aber nicht nur für die City Church Ulm tätig, sondern du hast eigentlich einen ganz anderen Beruf.
Genau, ich habe noch einen zweiten Job. Also ich habe sozusagen bin in der City Church mit einer halben Stelle angestellt und die andere Hälfte bin ich bei einer Menschenrechtsorganisation angestellt, die heißt International Justice Mission, kurz IJM. Und genau, da leite ich den Bildungs- und Gemeindebereich. Und genau, das ist eine ganz spannende Arbeit, weil wir sind die größte Anti-Sklaverei-Organisation der Welt und ich durfte so den deutschen Part ein Stück weit mit aufbauen.
Das heißt, den deutschen Part, was genau hast du dort aufgebaut?
Wir haben hier angefangen, sozusagen, also die Organisation ist 1997 in den USA gegründet worden. Und bin irgendwann mehr oder weniger durch Zufall oder Führung oder wie auch immer man es nennen möchte, auf diese Organisation aufmerksam geworden. Das war so 2009, 2010 und habe das gehört, dass es das gibt. Mich wusste bis dahin nicht, konnte mir nicht vorstellen, dass es heute noch Sklaven gibt. Dachte, das ist, ich kenne das höchstens aus dem Englischbuch, so früher die Baumwollpflücker, die in Amerika oder so wo eingesetzt wurden. Und habe dann erfahren, dass es heute mehr Sklaven gibt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Das hat mich so schockiert und habe dann gesehen, okay, es gibt eine Organisation, die macht da echt eine Hammerarbeit, um Sklaverei wirklich zu beenden. Und habe von denen gehört, bin am gleichen Tag, wo ich das gehört habe, online gegangen, habe gesehen, okay, IJM gibt es in Deutschland nicht. Und habe eine Mail nach Washington geschrieben, habe gesagt, hallo Leute, ich habe heute von euch erfahren und ich glaube, ich soll euch hier in Deutschland gründen. Ist gerade so mein Eindruck. Wie geht das? Genau, und dann habe ich 4 Wochen nichts von denen gehört. Dachte, komisch, warum melden die sich nicht? Haben die kein Interesse, hier zu expandieren oder wie auch immer? Und nach 4 Wochen habe ich eine Mail gekriegt von der Deutschen, die hat mir geschrieben, hallo Daniel, ich habe deine Mail aus Washington weitergeleitet bekommen und weißt du, was lustig ist? Wir haben vor 4 Wochen IJM Deutschland gegründet. Und weißt du, was noch lustiger ist? Ich saß heute bei dir im Gottesdienst zufällig, als du gepredigt hast.
Also genau. Mehr Zufälle kann es, glaube ich, gar nicht geben.
Genau. Gläubige Menschen würden vielleicht da davon reden, dass da eine höhere Macht ihre Finger im Spiel hat. Aber genau. Oder sonst halt einfach Zufall. Genau. Und dann bin ich damit eingestiegen und wir haben das Ganze hier angefangen, ehrenamtlich aufzubauen als Organisation in Deutschland und sind bekannter und bekannter geworden, haben jetzt inzwischen auch einige Angestellte und ja, tragen dazu bei, dass auf der ganzen Welt Sklaven befreit werden können.
Du hast gesagt, es gibt heutzutage mehr Sklaven denn je. Was hältst du denn für die Gründe dafür, dass es so viele Sklaven heutzutage gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Hauptproblem ist sicherlich, dass arme Menschen heute vor Gewalt nicht geschützt werden. Das heißt, die sind Gewalt völlig wehrlos ausgeliefert. Wenn wir jetzt den sozusagen weltweit anschauen, sozusagen wie viele oder im globalen Süden schauen, also sozusagen klassischen Entwicklungs- und Schwellenländer, dann sieht man da, dass die Polizei zum Beispiel die armen Menschen nicht schützt. Wenn die ausgeraubt, vergewaltigt, was auch immer werden, haben die niemand, der sich um ihre Rechte kümmert. Sie haben zwar Rechte auf dem Papier, aber Recht haben und Recht bekommen sind da echt 2 komplett verschiedene Paar Schuhe. Und es gibt da einfach so viele Leute, die sehen das, die sehen, okay, es gibt hier diese Menschen und ich kann mit denen machen, was ich will. Mir wird nichts passieren. In Bolivien zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass ich vom Blitz getroffen werde und daran sterbe, als dass ich mit einer Strafe zu rechnen habe, wenn ich ein Kind missbrauche. Das heißt, ich kann es einfach tun, weil es wird mir eh nichts passieren. Und das ist ein Riesenproblem sozusagen, wenn die Behörden nicht hinterherkommen, sozusagen da sauber zu ermitteln und wirklich sagen, hey, das hast du gemacht, dafür gibt es die und die Strafe und die wird auch durchgezogen. Und da sorgen wir dafür, wir arbeiten mit verdeckten Ermittlern. Die gehen zum Beispiel in Bordelle, in Steinbrüche, in Ziegeleien und schauen sozusagen, werden hier Menschen gegen ihren Willen festgehalten, müssen die hier Zwangsarbeit, Zwangsprostitution verrichten. Und wenn die sammeln dann Beweise, die sind ausgestattet mit Mikros und Kameras und sozusagen alles im Hemd eingewoben, das sieht man dann nicht. Und die sammeln Beweise und geben das dann unsere Rechtsabteilung. Unsere Anwälte prüfen das, gehen damit zur Staatsanwaltschaft in den Ländern, in denen wir arbeiten. Und dann führen wir mit der Polizei vor Ort eine Razzia durch, befreien die Sklaven, sorgen dafür, dass die in Nachsorgeeinrichtungen kommen, dass die Therapie bekommen und sorgen dann dafür, dass die Täter vor Gericht kommen und unsere Anwälte sorgen dann dafür, dass die entsprechend verurteilt werden, dass da einfach gerechtere Strafen gesprochen werden sozusagen.
Also das hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr leicht an, so versteckte Mikros, versteckte Kameras und auch zum Beispiel mal einfach da mal, also Bordell oder sowas noch wahrscheinlich, aber marschieren wir einfach mal so in den Steinbruch rein. Ist es immer so einfach, wie es klingt, oder gibt es auch Fälle, wo ihr sagt, da arbeitet man ewig dran, um überhaupt mit den Beweisen, die man sammeln möchte, beginnen zu können?
Also es ist tatsächlich so, es ist wirklich schwierig. Unsere Ermittler sind wirklich voll top ausgebildete Profis. So als Laie könnte man das überhaupt nicht machen. Es ist tatsächlich so, dass die monatelang teilweise in einer Region ermitteln, um zu schauen, um wirklich die Beweise so wasserdicht zu haben, dass der Staatsanwalt dann sagt, okay, das reicht mir, jetzt ordne ich eine Razzia an. Und das ist häufig auch so, haben wir schon oft erlebt, dass unsere Ermittler zum Beispiel in Bordellen gesehen haben, dokumentiert haben, hier gibt es 13-Jährige, 14-Jährige, die verkauft werden. Und die Razzia steht an und wir kommen dahin und das Bordell ist leer, weil irgendein korrupter Mensch unterwegs sozusagen einen Tip-Off gegeben hat und den Bordellbetreiber gewarnt hat. Und da, wo vorher noch Kinder missbraucht wurden, ist jetzt plötzlich niemand mehr. Und das ist eine ganz langwierige Ermittlungsarbeit, um dann rauszukriegen, wo war das Leck, wo war die undichte Stelle, um die wieder zu schließen. War da irgendwo vielleicht ein Polizist korrupt oder hat da was weitergegeben, woran lag's? Also es ist eine hochgradig spezialisierte Aufgabe, aber sehr, sehr effektiv. Also wir haben letztes Jahr als International Justice Mission haben wir über 4000 Menschen weltweit befreit und die haben jetzt heute echt ein anderes Leben, als sie sozusagen vor einem Jahr noch hatten.
Was war für dich persönlich dann in den letzten Jahren oder im letzten Jahr mal speziell, sage ich mal so, das Highlight für dich persönlich?
Also das Spannendste für mich war, als ich in Indien unterwegs war, habe ich das Privileg gehabt, sozusagen mit befreiten Sklaven zu sprechen. Und ich habe eine Frau kennengelernt, sie heißt Susila, und die hat mir ihre Geschichte erzählt, wie sie in Sklaverei gekommen ist. Und das hat mich einfach zutiefst bewegt. Ich dachte, es ist unfassbar, wie Menschen in solchen Zuständen leben oder Umständen leben können. Bei ihr war das folgendermaßen: Ein Freund von ihrem Sohn hat sich bei einem Geldverleiher umgerechnet ca. 20 Euro geliehen. Und der Sohn war bei dieser Geldübergabe dabei. Und der Freund ist mit dem Geld abgehauen und der Geldverleiher hat Susilas Sohn geschnappt und hat gesagt, du musst mir diese 20 Euro zurückzahlen. Und der konnte das nicht. 20 Euro sind für jemand, der extrem arm ist, ein Haufen Geld. Dann hat der Geldverleiher zu ihm gesagt, okay, wenn du es nicht zurückzahlen kannst, dann musst du das bei mir in der Ziegelei abarbeiten. Und du verdienst 1 Euro pro Tag. Und da waren Wachleute mit dabei, sozusagen, er hatte keine Chance zu entkommen, musste also mitgehen, dachte, okay, ist zwar unfair, aber in 20 Tagen ist das Problem aus der Welt geschafft. Und er hat den ersten Tag hart gearbeitet und am Ende des Tages sagt der Besitzer zu ihm, so, du darfst ja erst wieder gehen, wenn deine Schulden komplett abgearbeitet sind. Und jetzt musst du ja irgendwo schlafen und was essen musst du auch. Und für Unterkunft und Verpflegung berechne ich dir 1,50 pro Tag. Das heißt, er hat 1 Euro verdient, 1,50 Ausgaben. Hat mehr Schulden gehabt, als er ursprünglich hatte. Und Susila, die wusste nicht, wo ihr Sohn ist. Die hat es nach 3 Monaten rausgefunden, der Sohn muss Schulden abarbeiten. Und was macht sie als gute Mutter? Sie schickt ihre 2 Töchter dahin, sagt, geht und helft eurem Bruder. Und die 2 Mädels gehen dahin und hinter ihnen schließen sich die gut gesicherten Tore. Und sie sind in der gleichen Falle gefangen. 1 Euro Verdienst, 1,50 Ausgaben. Und nochmal 2 Monate später schickt sie ihren Mann los. Die Ziegelei war ca. 40 Kilometer entfernt. Schickt ihren Mann los und sagt, du musst unserem Sohn helfen. Der scheint Mordsschulden gemacht zu haben. Und der Mann kommt auch nicht wieder. Und nochmal 2 Monate später ist sie hinterher. Sie hat dann gerade ein neugeborenes Baby, ist dahin. Und ist in diese Ziegelei und das war der Beginn ihres Lebens als Sklavin. Und es war härteste körperliche Arbeit, 16 Stunden am Tag Ziegel schleppen. Und die Arbeit war so heftig, dass ihre Milch versiegt ist und ihr Kind verhungert ist und gestorben ist. Und sie haben das Kind, hat sie erzählt, sie haben das da auf dem Gelände begraben. Und dann kam der Besitzer und hat gesagt, dieser Leichnam verunreinigt meinen Rohstoff, aus dem ich die Ziegel mache. Und hat das Kind ausgegraben und in den Fluss geworfen. So, das war ihre Story. Und als sie mir das so erzählt hat, hat mich das schon echt extrem berührt, wo ich denke, boah, wir so in Deutschland und dann auch hier in so einem schönen Städtchen wie Ulm machen uns manchmal einen Kopf um Dinge, wo wir sagen, boah, das ist, oh, wir haben hier die und die Probleme und ja, das sind auch alles Probleme, aber immer wenn ich Probleme habe, denke ich an Susila und denke, hey, deine Probleme, die sind gar nicht so groß. Es gibt Menschen, die haben echt ganz andere Probleme. Und das macht einen selber, erdet einen manchmal so ein bisschen. Und das ist so eine Story, die begleitet mich seitdem. Susila ist einfach eine faszinierende Frau, die hat es dann geschafft, einem Wärter ein Handy zu klauen, hat dann eine Verwandte angerufen und die wiederum hat über Umwege von uns gehört als IJM, Und dann ist diese ganze Geschichte losgegangen, dass Ermittler dahingegangen sind, Beweise gesammelt haben, eine Razzia durchgeführt wurde. Und sie und ihre Familie und andere Familien, die dort gefangen gehalten wurden, die wurden dann befreit. Und der Besitzer dieser Ziegelei hat eine mehrjährige Haftstrafe bekommen. Genau, das war so mit, würde ich sagen, eine der bewegendsten Sachen, die ich da so miterlebt habe.
Also wenn man die Geschichte so zum ersten Mal hört, muss ich ehrlicherweise persönlich sagen, es erschreckt einen zutiefst, wozu Menschen fähig sind. Es hört sich wirklich eigentlich nach einem Albtraum an. Du wirst die Schulden abarbeiten, machst dabei aber eigentlich mehr Schulden, wie du zuvor hattest, und eigentlich Unbeteiligte, die da helfen wollen, werden da immer zunehmend noch mit reingezogen. Also es ist eigentlich eine Spirale, die können wir uns hier in Deutschland, der ein oder andere kann sich das wahrscheinlich jetzt gar nicht richtig vorstellen, was dort abgegangen sein muss.
Das stimmt, und auch das Ausmaß. Also es gibt ganz neue Zahlen, sind jetzt rausgekommen, dass es weltweit ca. 45 Millionen Sklaven gibt. Und nur damit man diese Zahl so ein bisschen einordnen kann, in diesen 400 Jahren, als aus Afrika die Sklaven so rausgeschifft wurden, sag ich mal, als die rausexportiert wurden, um auf Baumwollfeldern und so weiter zu arbeiten, da gab es in 400 Jahren insgesamt zwischen 12 und 14 Millionen Menschen, die versklavt wurden. Und heute haben wir irgendwie 3 bis 4 Mal so viel. 46 Millionen, das ist einfach krass, dass es das in unserer Zeit gibt, obwohl Sklaverei auf der ganzen Welt illegal ist. Es gibt kein Land mehr, in dem das erlaubt wäre. Und trotzdem floriert es, weil damit wahnsinnig viel Geld gemacht werden kann. Das ist ein mordsprofitables Business, wenn man so möchte, weil Menschen unglaublich billig sind. Ich kann mir heute einen Sklaven kaufen. Es gibt noch richtige Sklavenmärkte, die sind zwar sozusagen, muss man wissen wo, aber da kann man Menschen einfach kaufen. Und früher hat ein Sklave circa umgerechnet vielleicht 30.000 Euro gekostet. Heute kostet ein Sklave im Durchschnitt 90 Dollar. Für 90 Dollar kann ich mir einen Mensch kaufen. Und das ist von daher extrem krass. A, wenn man denkt, was ist das für ein Wert? Das ist eigentlich ein Wegwerfmensch. Denn wenn der krank wird, überlege ich mir als Besitzer, den zum Arzt zu schicken und Medikamente zu kaufen, das kommt mich teurer, als wenn ich mir einfach einen neuen kaufe. Und ich lasse den einfach sterben, weil einen neuen zu kaufen ist billiger. Also das ist irgendwie, das sind wirklich krasse Zustände. Und von denen kriegen wir hier in Deutschland nicht so viel mit. Das ist auch einerseits gut, dass wir diese Zustände hier nicht haben. Das ist sehr gut. Und gleichzeitig denke ich, hey, wir dürfen aber die Augen nicht davor verschließen. Weil die Leute, die an meiner Schokolade und meinem Kaffee beteiligt sind, die hängen genau damit drin. Und der mein T-Shirt genäht hat oder die meine Klamotten gemacht hat, die muss das vielleicht unter Bedingungen tun, die würde ich niemandem wünschen, den ich kenne und den ich mag.
Wenn ihr dann so auf die Zukunft blickt, wo ihr weitermachen möchtet, was ihr noch erreichen möchtet, was gibt's noch für Bereiche, wo ihr sagt, da konnten wir bisher noch nicht so aktiv sein, da müssen wir eventuell noch ein bisschen mehr uns dahinter klemmen?
Also schlussendlich muss man sagen, wir sind in diesen Bereichen Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Polizeigewalt, Machtmissbrauch durch Behörden und so weiter, da sind wir schon recht gut und können da tolle Erfolge vorweisen. Wir haben zum Beispiel in Kambodscha vor 10 Jahren angefangen zu arbeiten und vor 10 Jahren waren 20% der Prostituierten 15 und drunter. Wir haben angefangen mit unserer Arbeit, haben Tausende von Polizisten geschult, wie man richtig ermittelt. Da gibt es eine Sondereinsatzgruppe, ist da jetzt gegründet worden. Und heute, 10 Jahre später, sind es noch 0,2%, die 15 und drunter sind. Das heißt, wir haben das echt geschafft, mit anderen Partnern zusammen und mit den Behörden vor Ort, wir haben die geschult, wirklich eine Situation grundlegend in dem ganzen Land zu verändern. Und das ist sozusagen ein Riesenerfolg. Aber es gibt noch viele Länder, wo man einfach sagt, okay, hier schreit das Unrecht zum Himmel. Und irgendjemand muss sich darum kümmern. Und wir haben große Pläne, dass wir da noch viel, viel größer werden und mehr Büros sozusagen eröffnen können. Warum wir das noch nicht getan haben, ist immer eine Sache von Geld. Wir sind eine NGO, nicht Regierungsorganisation. Das heißt, wir leben komplett von Spenden. Und wir haben jetzt ca. 800 Mitarbeiter weltweit. Und das kostet natürlich alles Geld, aber wir brauchen die Leute. Von daher sind wir da einfach auf Spenden angewiesen. Und je mehr Spenden wir haben, umso mehr können wir da auch wirklich Systeme verändern. Es geht nämlich nicht nur um die 4.000, die wir befreien, sondern in dem Moment, wo wir, wie jetzt in Kambodscha, so ein ganzes System verändern, kommen ja Tausende und Zehntausende gar nicht mehr erst in diese Problematik hinein. Und das ist wirklich Spannende. Wir versuchen uns in den Ländern, in denen wir arbeiten, überflüssig zu machen. Dass wir sagen, okay, wir schulen und schulen und schulen. Und wenn die das selber gut genug können, dann ziehen wir uns raus und betreuen das nur noch so ein bisschen, um wieder im nächsten Land mit voller Manpower reingehen zu können.
Für wie realistisch hältst du es dann, dass es weltweit die Sklaverei irgendwann gar nicht mehr gibt?
Ich glaube tatsächlich, dass Sklaverei wirklich beendet werden kann. Ich halte es wirklich für möglich, dass unsere Generation in den nächsten 30 Jahren, dass wir das erleben, dass Sklaverei abgeschafft wird. Das ist, im 18. Jahrhundert ist es abgeschafft worden, offiziell. Und jetzt geht es darum, das Ganze ein zweites Mal abzuschaffen. Und ich bin echt guter Dinge. Wir sehen es an so vielen Stellen weltweit. Wir sind ja nicht die Einzigen, die da gegen kämpfen. Es gibt noch viele Partner, die da uns zur Seite stehen. Man sieht da wirklich, dass sich da wirklich was dreht. Klar wird es immer Menschen geben, die andere ausbeuten. Aber in dieser Masse und Massivität, wie das momentan passiert, darf das einfach nicht weitergehen. Und da glaube ich wirklich sozusagen, dass man das auf ein sehr gutes Maß, wenn man davon sprechen kann, dass es gut ist, aber ja, um einen Riesenteil zurückfahren kann, dass es deutlich, deutlich weniger Menschen sind, die davon betroffen sind.
Wie schätzt du da die benötigte Zeit ein? Wie lange es dauert, um auf dieses Maß zu kommen?
Puh, das ist natürlich so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Das hängt immer ganz stark davon ab, auch wie willig sind die Regierungen, mit uns zu arbeiten. Wir arbeiten immer in Partnerschaft mit denen. Wir können ja ohne die überhaupt keine Polizeieinsätze oder sowas durchführen. Und wenn Regierungen willig sind, dann kann man in so einem Land wirklich innerhalb von 10 Jahren wirklich was verändern. Also ich glaube, in den nächsten 30 bis 40 Jahren werden wir da wirklich einen massiven Umschwung sehen, dass das Ganze vielleicht auf 2-3 Millionen Menschen im Untergrund, die sozusagen reduziert wird, aber nicht mehr sozusagen in 40, 50, 60 Millionen in dieser Größenordnung.
Was ist denn aktuell dann so euer Hauptaktionsstandpunkt, wo ihr hauptsächlich derzeit dahinter seid, zu ermitteln und Leute zu befreien? Welche Länder?
Also wir sind momentan in 10 Ländern aktiv. Eins der größten Länder, oder was heißt größten Länder, wo wir die meisten Mitarbeiter haben, ist Indien. Da haben wir 5 Büros. Und dann sind wir in Thailand, auf den Philippinen, in Kenia, in Uganda, Dominikanische Republik, Bolivien, Guatemala und so weiter. Also so 10 Länder. Und jedes Land hat sozusagen so ein bisschen einen anderen Zuschnitt, weil die Problematik jeweils ein bisschen anders ist. Das heißt, da sitzen dann immer Experten für die jeweilige Problematik.
Gibt es ein Land, wo du sagst, oh Gott, das ist wie ein schwerer Stein im Magen, dort zu ermitteln, das ist mit Abstand am schwierigsten, weil die dort vielleicht besonders gut organisiert sind, irgendwie eure Methoden kennen und euch deswegen permanent auf der Nase rumtanzen. Gibt es da ein Land oder vielleicht 2 oder so, wo du sagst, boah, die sind mit Abstand die härtesten Nüsse?
Das kann man irgendwie gar nicht, also ich kann es jetzt nicht so nach Land eingrenzen, sondern das ist natürlich, es stimmt schon ein bisschen sozusagen, es ist ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. In dem Moment, wo unsere Arbeit erfolgreich wird, kriegen das natürlich auch die Kriminellen mit. Wenn die Kollegen von denen sozusagen in den Bau fahren, weil sie erwischt wurden und hochgenommen wurden, dann versuchen die natürlich ihre Arbeitsweisen zu verschleiern und gehen mehr in den Untergrund. Dann wird es für uns wieder schwieriger, denen auf die Schliche zu kommen. Dann müssen wir wieder neue Methoden anwenden. Die funktionieren wieder eine Weile. Irgendwann kriegt es das Umfeld drumherum wieder mit. Die verändern wieder was. Also das ist immer so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, wo man so ein bisschen versuchen muss, einen Schritt schneller zu sein als die anderen. Genau. Aber ich kann es jetzt nicht auf ein Land wirklich eingrenzen.
Also gehört wahrscheinlich immer ein gewisser Anteil an Glück mit dazu, dort erfolgreich zu sein?
Genau, also ein Stück weit sozusagen Glück ist dieser Faktor ist wichtig, aber Das Entscheidende ist sozusagen eine absolut hohe Professionalität. Sozusagen, also wir sind da wirklich, sozusagen die Art und Weise, wie ermittelt wird und so weiter, das ist auf höchstem internationalen Niveau. Ohne das wird das einfach überhaupt nicht funktionieren. Und dann sind wir auch eine christliche Organisation und sagen, hey, wir beten für die Arbeit und hoffen sozusagen, dass da, wo wir vielleicht auch, wenn wir irgendwo mal einen Fehler machen, dass das dann doch gut ausgeht. Genau.
Jetzt bist du aber natürlich heute nicht nur wegen deiner Arbeit bei der International Justice Mission hier, sondern eigentlich wegen der City Church Ulm. Ihr plant in nicht allzu langer Zeit eine Aktion bei uns in Ulm. Dort werden wir gleich drauf eingehen. Du wirst uns gleich berichten, worum es da geht. Zuvor machen wir nochmal kurz Musik und dann sind wir zurück mit der Plattform auf Radio Free FM. Radio Free FM mit der Plattform heute und der City Church Ulm. Daniel Rentschler ist heute bei mir in der Sendung. Gerade eben haben wir noch über verschiedene Sklavereien Probleme gesprochen in anderen Ländern. Er ist nämlich eigentlich für die International Justice Mission tätig.
Kleiner Zungenbrecher.
Genau, kleiner Zungenbrecher. Und um aber wieder zurück hier nach Ulm zu kommen aus den fernen Ländern, von den ganzen Problemen, ihr veranstaltet am Sonntag, den 24.07. etwas ganz Spannendes.
Ja, genau. Wir feiern sozusagen einen Gottesdienst, eigentlich jetzt erstmal nicht so spannend, aber den machen wir nicht in irgendwelchen Gemeindesälen oder Gemeinderäumen, sondern im Klosterhof in Söflingen, ein Biergarten. Genau, und da feiern wir draußen bei Bier und Weißwurst oder was auch immer das Herz begehrt, Gottesdienst.
Also nicht die harte Kirchenbank, wie man sie manchmal vielleicht aus schlechten Filmen kennt, sondern eigentlich mehr oder weniger so, man kann sich das, denke ich, fast vorstellen wie, sag ich mal, ein ganz normales Fest, oder?
Genau, das ist eigentlich ist sozusagen, man geht in den Biergarten, sitzt da gemütlich, vorne gibt es Live-Musik, eine gute Band. Und dann gibt es sozusagen einen Moderator oder eine Moderatorin, die sozusagen einen so ein bisschen durch das Programm führt. Kurze Impuls, bisschen Musik. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte sozusagen. Aber das ist eigentlich auch gar nichts so Besonderes für uns, weil wir sagen, ey, im Biergarten ist man sowieso. Warum nicht auch da einen Gottesdienst feiern? Also wenn wir es im Winterzauber können, dann können wir es auch im Klosterhof. Da passt es zumindest vom Namen noch besser rein, auch wenn wir nicht so ganz klösterlich drauf sind. Genau, aber das ist so eine Geschichte, wo wir einfach sagen, hey, wir wollen, ja, das, wir versuchen immer sozusagen unseren Glauben mit unserem normalen Leben zu verschmelzen. Und es soll sich auch an den Locations zeigen, wo wir unsere Gottesdienste feiern. Das soll nichts Abgehobenes sein, sondern irgendwie sehr down to earth, eben im Biergarten. Und ich finde das irgendwie auch ganz nett, während ich meiner Kollegin beim Moderieren oder der anderen beim Predigen zuhöre, dabei ein Bier zu trinken. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Live-Musik und zum anderen Gottesdienst. Also Gottesdienst kennt man ja normalerweise, wenn man in der Kirche schon mal war. Da steht jemand vorne, der Gottesdienst läuft ab und so weiter und so fort. Und Musik wird halt zwischendrin, sage ich mal, ein Lied gesungen. Mit Live-Musik ist das wahrscheinlich alles anders. Wo unterscheidet sich da der Gottesdienst? In welchen Punkten?
Also ich sag mal, an sich ist das auch so, dass man sagt, hey, da gibt's Lieder, die wir zusammen singen. Und manche Teile werden einfach von der Band, gibt's eben Vortragslieder, die genau Musikstücke einüben und spielen. Und dieser Gottesdienst, der steht ja so unter diesem Thema unterwegs mit leichtem Gepäck. Das ist so das Thema und so Untertitel ist ab heute nur noch die wichtigen Dinge. Und da hat uns so dieser Song von Silbermond inspiriert, also für den Titel, wo wir sagen, hey, wir schleppen so viel Krempel mit uns rum und wir haben alle so viel Zeug, was wir irgendwie angehortet haben und was wir aber überhaupt nicht brauchen. Und vielleicht Manchmal ist das, was man angehortet hat, ja nicht nur Zeug, was man irgendwo hat, sondern das ist eigentlich echt Ballast. Eigentlich würde es einem besser gehen, man wäre diesen ganzen Krempel los. Und das Ganze gilt halt so für uns im ganz wörtlichen Sinn, dass wir sagen, hey, wir wollen auch da durch diesen Biergarten-Gottesdienst im Klosterhof, wollen wir Leuten die Chance geben, sich tatsächlich von ihrem Krempel zu befreien, und zwar gutem Krempel, also von Klamotten. Wir werden einen Anhänger dort aufstellen mit so einem Container, wo die Leute Klamotten, vor allem Herrenklamotten, sind gefragt, Kochutensilien, Schuhe, was auch immer, was sie haben, was Menschen, vor allem jetzt Flüchtlinge, gut brauchen können für die nächsten Monate. Das können Leute da sozusagen, wenn sie zum Gottesdienst gehen, einfach mitbringen und sozusagen diese eine Erfahrung machen, hey, ich komme dahin und ich werde eine Last los. Und vielleicht, das ist so die Hoffnung, ergibt sich in diesem Gottesdienst auch die Erfahrung, dass Leute merken, hey, ich werde nicht nur Krempel los, den ich irgendwie, ja, die Klamotten, die ich mir zu viel gekauft habe, sondern ich begegne in diesem Gottesdienst, habe ich irgendwie eine Begegnung mit Gott. Und wird da vielleicht sozusagen, komm da meinem Sinn des Lebens oder was auch immer nochmal neu auf die Spur und lebt ganz neu, beschwingt und vielleicht ein Stück leichter los.
Also wenn man jetzt gerade dann, wenn ich zurück auf diese Spenden kommen darf, also Kleiderspenden, Schuhe, das klingt noch recht logisch für, sage ich mal, Flüchtlinge, aber Kochutensilien, nehme ich mal an, ich bringe einen alten Topf mit, für was kann jetzt ein Flüchtling, sage ich mal, einen alten Topf gebrauchen?
Spaghetti? Also genau, also das Ding ist sozusagen, klar, wenn die in so einer großen Massenunterkunft sind, dann gibt es irgendwie ein Mensa und Catering sozusagen, wo sie eben ihr Essen bekommen. Aber wenn die dann weiter verteilt werden in diese Gemeinschaftswohnungen und oder Wohnheime oder wie auch immer das dann ganz konkret im einzelnen Fall aussieht, dann ist es häufig echt so, dass echt Besteck, Teller, Töpfe, Pfannen Mangelware sind. Und wenn dann da auch manchmal doch 20 Leute in einem Haus wohnen, ist es einfach extrem, macht es die Situation viel entspannter, wenn die einfach sagen können, hey, wir haben nicht nur eine Pfanne oder zwei, sondern da gibt es einfach ein paar mehr Teller. Und von daher, die freuen sich echt und es macht deren Leben deutlich leichter. Unser Gedanke war, hey, wie wäre es, wenn wir Ulmer, die wir tendenziell echt mehr als genug zur Verfügung haben, wenn wir sagen, hey, wir machen unser Leben ein Stück leichter und machen das Leben von anderen ein Stück reicher dadurch, indem wir ihnen gute Dinge geben, die wir nicht mehr brauchen. Und ich habe das jetzt selber gemerkt, ich bin gerade mit meiner Familie, wir sind jetzt gerade aus Heidelberg vor ein paar Monaten ausgezogen. Und was wir Zeug angesammelt hatten bei diesem Umzug nach Ulm, es war unglaublich. Und es war richtig befreiend, das alles wegzutun, den ganzen Schrott loszuwerden. Und wenn man dann mit den Dingen, die man eigentlich nicht mehr braucht, wenn man dann das Leben von anderen erleichtern kann, ey, ist doch super.
Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite, wir bekommen das los, was uns schon immer im Weg umgeht, was wir eigentlich gerne mal mehr oder weniger entsorgt hätten, wird jetzt zu einem guten Zweck und hilft anderen Menschen.
Genau. Und wichtig ist halt dabei, dass wir die Sachen, die abgegeben werden, aber ich denke, das versteht sich auch von selbst, dass das irgendwie einfach Dinge sind, die noch in Ordnung sind. Also die Pfanne, die unten schon so das Zeug eingebrannt ist, dass man sie selber nicht mehr verwenden will, weil es einem zu eklig ist, die bitte nicht mitbringen. Das Ganze sollte schon in einigermaßen gutem Zustand sein, aber ich glaube, da findet sich was. Und ja, wir würden uns echt freuen, wenn wir diesen Container, den wir da hinstellen, wenn wir den einfach am Sonntag nach dem Gottesdienst, wenn der einfach voll wäre und wir da einfach ganz viele Menschen eine Riesenfreude mitmachen können.
Also, liebe Hörer, vielleicht nicht unbedingt den Teller mitbringen, der beim letzten Abendessen in zwei Teile zerbrochen ist, sondern eher mal im Keller schauen. Es gibt bestimmt, hat jeder irgendwie irgendwelche alten Utensilien noch zu Hause, Geschirr aus den Kindheitstagen. Oder mir geht es zumindest immer so, ich bekomme permanent überall Werbetassen. Da gibt es bestimmt die ein oder andere, die man eigentlich gar nicht mehr verwendet. Und dann helfen sie natürlich euch und den Flüchtlingen. Ihr könnt die weitergeben, ihr könnt dadurch diese Menschen unterstützen und das Miteinander fördern.
Genau, also da sind wir echt total froh und freuen uns natürlich auch echt einfach, wenn Leute dann noch zum Bier und Gottesdienst bleiben.
Gibt es noch Orte, ihr seid ja dieses Mal im Klosterhof in Söflingen in einem Biergarten, gibt es noch Orte, wo du sagst, ach, da würde ich auch mal noch gerne Gottesdienst feiern?
Oh, da muss ich mich jetzt outen als noch völliges Greenhorn in Ulm. Ich kenne noch gar nicht so viele Orte. Also ich freue mich jetzt. Wir fangen jetzt am Sonntag, Sonntag um 11 Uhr an in den Ulmer Stuben. Dieses Hotel da am Bahnhofsnähe. Da fangen wir jetzt an, Gottesdienste zu feiern. Das ist sozusagen eine unserer neuen Locations. Da werde ich predigen. Da freue ich mich schon sehr drauf und irgendwann, aber da müssen wir noch ein bisschen für wachsen, befüllen wir vielleicht mal hier die Stadthalle oder so.
Mit wie viel Personen rechnet ihr dann so ungefähr?
Also im Schnitt würde ich mal sagen, sind wir so ca. 80 Leute, die so einen Gottesdienst besuchen. Das können auch mal 100, 120 sein, aber so in der Größenordnung bewegt sich das ungefähr. Und dann sind da noch Kinder. Wir haben parallel ein Kinderprogramm mit zwei Gruppen, so eins für die Kleinen und eins für die etwas Größeren. Die sitzen da nicht langweilig irgendwie hinten drin und wissen nichts mit sich anzufangen, sondern die kriegen dann ein spezielles Programm so auf ihr Alter zugeschnitten.
Darfst du über dieses Programm schon was verraten oder ist das geheim?
Also ich kann nur so viel verraten, dass meine Kinder das echt gerne machen. Also die finden das eigentlich ganz, ganz cool, da dabei zu sein. Und das ist, ich sag mal, unser Ziel, und ich würde nicht sagen, dass wir da schon sind, aber unser Ziel ist, dass wir sagen, hey, für die Kinder soll das eine richtig, richtig geile Stunde sein. Die sollen da echt Spaß haben und die sollen eigentlich zu ihren Eltern sonntags morgen sagen, hey, ich will da hin. So, es ist noch nicht immer ganz so, aber wir sind da auf dem Weg geben uns da echt alle Mühe, dass das auch den Kids richtig gut gefällt.
Dann hoffe ich natürlich, dass bei euch sehr, sehr viele Leute dann erscheinen werden, dass ihr gerade bei den Spenden, dass da sehr viele Leute natürlich Sachen bringen, die sie nicht mehr brauchen können, die dann den anderen Menschen helfen. Und ich hoffe natürlich, dass sich da viele engagieren, dass ihr einen tollen Gottesdienst feiert. Wir sind heute nämlich gleich am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ich sage an dich erstmal nochmal ein dickes Dankeschön, dass du da warst.
Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir selber echt Spaß gemacht.
Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann in Zukunft mal wieder, wenn der nächste Gottesdienst ansteht.
Alles klar.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.